Radio Superfly im Gespräch.
Eine Gesellschaft, in der jeder Mensch von Anfang an dazugehört, ohne Barrieren, ohne Ausgrenzung, ohne Ausnahme. Eine Gesellschaft, die Vielfalt als Stärke erkennt, individuelle Bedürfnisse respektiert und Bedingungen schafft, unter denen alle Menschen ein selbstbestimmtes, erfülltes und gleichberechtigtes Leben führen können. Das fordert die Initiative Inklusion Österreich und ich begrüße die Initiatorinnen Karin Riebenbauer und Angie Weikmann. Schönen guten Morgen.
Hallo,
guten Morgen.
Freut mich, dass ihr da seid. Warum ich euch eingeladen habe, anlässlich des Tags der Inklusion, der meiner Meinung nach gar nicht sein müsste, wenn man Inklusion leben würde. Aber so weit sind wir noch nicht. Ihr beide habt Kinder mit besonderen Bedürfnissen, habe ich euren Biografien entnommen. Ihr seid also mit dem Begriff Inklusion tagtäglich konfrontiert. Und da kommen wir schon zum Thema. Der Begriff an sich, Inklusion, wird sehr oft verwendet. Fast inflationär. Wo wird er eurer Meinung nach missverstanden oder gerne missverstanden?
Naja, er wird inflationär genutzt und er wird leider oft, wird einfach nur Inklusion drüber geschrieben, ohne dass wirklich substanzielle Änderungen passieren, weil man irgendwie vielleicht auch plötzlich Angst hat, man muss ja jetzt Inklusion sagen und nicht Integration oder so in der Richtung. Inklusion ist ein total hehres Ziel, eigentlich ein ganz radikaler Gesellschaftsansatz, wo es darum geht, eben wie du in der Einleitung auch gesagt hast, dass alle teilhaben sollen, dass alle Menschen verschiedene Bedürfnisse haben, nicht nur Menschen mit Behinderungen. Mhm. Also wir sind eigentlich auch für einen sehr breiten Inklusionsbegriff, dass Menschen, die, keine Ahnung, hochbegabt sind oder Menschen, die, was weiß ich, andere Sprachen sprechen oder queer sind oder was auch immer, alle haben verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Ansprüche und diese einfach zu treffen in einer Gesellschaft, das wäre das hehre Ziel der Inklusion.
Genau. Naja, deine Frage war ja eigentlich auch, wer es fälschlicherweise benutzt, soweit ich das jetzt gehört habe. Und ich glaube, da sind wir beide der Meinung, dass es hauptsächlich in der Politik so ist, vor allem bei jenen, die also die Gesetze dementsprechend ändern könnten, dass Inklusion gar nicht mehr ein Wort sein muss, das man benutzt. Und es geht mir die Stimme wieder aus.
Aber es ist
auf jeden Fall so, dass die viele Menschen, die eigentlich das Pouvoir hätten, die Bedingungen zu ändern, die benutzen das oft als Feigenblatt, das Wort. Deshalb mögen wir das Wort eigentlich gar nicht mehr so gern.
Karin, was wir zu Beginn des Interviews nochmal kurz erwähnen können, man hat es auch gerade gemerkt, du hattest eine Kehlkopfoperation und es kann natürlich immer wieder passieren, dass deine Stimme mal wegbricht, aber wir versuchen das natürlich hier mit unserer Technik ein bisschen auszubügeln. Also das ist alles kein Problem, nur auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass man hier Bescheid weiß. Ich höre auch ein bisschen oder oft raus, dass es ein Problem der Verallgemeinerung gibt, dieses Begriffs. Oder anders, manche können mit dem Begriff nicht richtig was anfangen, weil sie vielleicht nur ein Bild der mannigfaltigen Inklusion im Kopf haben. Also entweder eins oder das andere. Aber du hast vorher, Angie, was wie Richtiges angesprochen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, gibt es ja unendlich.
Genau, also wir haben alle, glaube ich, unterschiedliche Bedürfnisse und es soll jetzt auch nicht so klingen wie, wir haben halt alle besondere Bedürfnisse und deswegen muss man auch gar nichts Spezielles machen. Aber wir wissen zum Beispiel aus der Arbeitswelt, dass Firmen, die sich auf Inklusion mehr einlassen, dass die ganz klar Benefits draus ziehen und merken, das Arbeitsklima wird angenehmer, weil manche Leute halt da sind, die, keine Ahnung, eine andere Geschwindigkeit vielleicht brauchen oder die den Tag strukturierter brauchen oder, weiß ich nicht, eben baulich anders was brauchen.
Ja.
Und da wissen wir, dass viele Firmen, ich weiß es zum Beispiel von Gastrofirmen auch, also Restaurants, die sagen, also Gastrobereich, extrem stressiger Bereich, dass die sagen, wow, da ist mal ein bisschen Druck rausgenommen, weil wir auf die Paar, die halt andere Bedürfnisse haben, mehr Rücksicht genommen haben. Und jetzt ist es eigentlich ein Arbeitsklima, das uns allen besser gefällt.
Das ist auch, also ich möchte nicht unbedingt jetzt Österreich alleine herausheben, aber mir kommt so vor, im internationalen Vergleich, wenn ich irgendwo anderswo bin, vergleiche. Es gibt ein Beispiel in den Niederlanden, eine extrem erfolgreiche Kaffeehauskette, wo Personen mit Trisomie 21 arbeiten, diese Lokale auch leiten, und das Ganze ist extrem frisch und hip und modern, und es ist nicht so, wie es oft der Fall ist, so ein bisschen ein Stempel obendrauf. Könnte da in Österreich noch mehr passieren?
Ja, da könnte auf jeden Fall mehr passieren. Und das ist ja vor allem das, was wir nicht wollen und was vor allem die Menschen, die vielleicht ein besonderes Bedürfnis haben, nicht wollen, dass ein besonderer Stempel auf ihnen klebt oder ein Pickel. Und wir haben jetzt irgendwie den Gastrobereich angesprochen. Die großen Probleme in Österreich sind vor allem im Moment die, dass die Kinder schon sehr früh, wie soll ich sagen, ausgesiebt werden, schon im Kindergarten und dann vor allem später in der Schule. Und da gibt es aber auch ganz viele Studien, die sagen, hey, wenn wir von vornherein mit allen gemeinsam lernen, dann ergeben sich ganz schöne Freundschaften, es ergeben sich Peer Groups, die Kinder unterstützen sich untereinander. Aber diese Segregierung, die einen gehen in die Sonderschule, die einen gehen in die andere Schule, das ist halt natürlich absolut der falsche Weg.
Man könnte ja viel häufiger, wenn man jetzt von einer frühen Eingliederung in eine Gesellschaft spricht, viel häufiger mit betroffenen Familien zusammenarbeiten, weil da ist die Eingliederung von Beginn an und vielleicht kann man da auch ein bisschen was lernen. Weil es ja irgendwie auch zu einer Normalität gehört, ohne jetzt das Wort normal zu strapazieren. Aber es ist halt der Alltag. Ja? Das ist, ja, also das, man wächst damit, und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist in der Schule, weil ich glaube, Schule ist ein ganz wichtiges Thema für uns.
Genau,
also
das
und da kann noch mehr gemacht werden.
Ja, also ich habe zwei Kinder im Pflichtschulalter. Die Judith ist 12 und Clemens ist 10, und Clemens hat ein Syndrom, Prader-Willi-Syndrom heißt das, und hat da eben halt verschiedene Themen und eine Lernbehinderung. Und ich habe schon sehr früh gemerkt, dass er in dieser Gesellschaft und eben im Speziellen im Bildungsbereich nicht die gleichen Rechte hat wie seine Schwester. Das ging zum Beispiel los beim Kindergarten. Karin hat es schon kurz angesprochen. Ja. Wir wollten eigentlich, dass er in den gleichen Kindergarten, halt er ist ein bisschen jünger, nachkommt wie die Judith. Die wollten das auch. Der Kindergarten wollte das auch gerne, aber es ist sich von den Ressourcen nicht ausgegangen, von den Personalressourcen.
Ja.
Dann haben wir Kindergarten gewechselt. War dort auch sehr schön, aber es wäre halt der Kindergarten ums Eck gewesen.
Ja.
Die Schule ums Eck, da wollte die Schule das nicht. Die Direktorin, die will keine Inklusion an ihrer Schule. Dann mussten wir auch woanders hin. Und ich weiß auch, durch mein Engagement und durch viel Wissen, das ich mir oder wir uns da angeeignet haben. Er hat bei den weiterführenden Schulen nicht die Möglichkeit, zum Beispiel in ein Gymnasium zu gehen, weil das Gymnasium als System sich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen auch einfach wehrt, Kinder, Jugendliche mit Behinderungen aufzunehmen. Und das ist besonders absurd, wenn es zum Beispiel um Lernbehinderungen geht. Er hat nicht das Recht auf gleich viele Schuljahre wie meine Tochter. Wenn meine Tochter beschließt in der Oberstufe, sie zart's, da zart's nimmer und sie möchte gerne ein paar Mal durchfallen oder so, die kann bis Anfang 20 im Extremfall in der Schule sein. Mein Sohn hat rechtlich verbrieft kein Recht auf ein Jahr, auf ein 11. und 12. Schuljahr. Darüber hinaus sowieso nicht. Und das ist etwas, was die Karin ganz stark dafür gekämpft hat und sicher gleich was dazu sagt. Aber wie ich das damals, wie wir für Karins Petition Unterschriften gesammelt haben, gemeinsam mit den Kindern, die das beseitigen sollte, habe ich das halt meinen Kindern erklärt, was wir da jetzt gerade machen. Und meine Tochter hat dann gesagt, das heißt, die eigentlich länger brauchen würden, um bestimmte Dinge zu lernen, bekommen weniger Zeit. Das ist ja total unfair und unlogisch. Und da war sie 9 und das war sehr einfach, ihr zu erklären, worum es da geht. Und dass das die Verantwortlichen zum Teil heute immer noch nicht wirklich verstehen, worum es da geht, das ist wirklich beschämend für mich.
Ja, genau, so hat das Engagement eigentlich begonnen, dass ich dann irgendwann draufgekommen bin, der Anton, das ist eben mein Sohn, der ist jetzt 16, der darf jetzt irgendwie nur 9 Schuljahre machen und dann soll er am liebsten quasi, also nicht für ihn am liebsten, aber für die anderen in eine Werkstatt gehen und bis zur Pensionierung irgendwas machen. Ja. Und dafür, also das wäre auch wahnsinnig schade, weil er ist jetzt eben 16, er hat jetzt 12 Schuljahre bekommen, die haben wir eingeklagt quasi. Also wir haben die Republik geklagt auf dieses Recht und zeitgleich ist diese Bürgerinitiative eben rausgegangen und jetzt steht es zumindest im Regierungsprogramm, dass es umgesetzt wird. Das heißt, das Schulunterrichtsgesetz wird geändert, sodass auch diese Kinder 12 Schuljahre haben. Und bei meinem Sohn, der ist echt ein Paradebeispiel dafür, wie großartige Auswirkungen das haben kann, weil er gerade zu schreiben beginnt. Mhm. Und vor ein paar Jahren hat es geheißen, na, der Zenit ist erreicht, der geht gar nichts mehr und jetzt schreibt er. Und er möchte Kellner werden und das ist absolut realistisch, weil er motorisch total fit ist und wahnsinnig gern mit Leuten redet, sehr kommunikativ und ein fescher Kerl. Also ich denke, das könnte ein gutes Berufsbild für ihn sein. Und was dann auch klar ist, ist, dass das volkswirtschaftlich gesehen ja auch für einfach mehr Wert bringt und die Personen dann ja auch quasi sogar was zurückgeben können, als wenn man sie dann ein Leben lang in einer Werkstatt unterbringt, wo sie halt Taschengeld kriegen.
Ja, das Wort Werkstatt, schon Nackenhaare stellen sich da auf, aber ist ein anderes Thema. Das ist, glaube ich, auch etwas, wenn wir jetzt das mal ganz pragmatisch runterbrechen, auch ein wirtschaftlicher Aspekt, diese Menschen nicht zu integrieren, ist ja, kostet wahnsinnig viel Geld. Wenn man jetzt einfach als Ökonom das betrachten würde, anstelle, dass man sagt, hey, die sollen auch das Geld beim Fenster raus und so wie wir auch. Die haben das gleiche Recht, das Geld zu verschwenden und rauszupulvern. Ne? Und das wird oft, glaube ich, auch so ein bisschen vergessen, dass,
Absolut. Und das ist für mich sehr, sehr unverständlich, weil fast nie an die Folgekosten offensichtlich gedacht wird. Ja. Und das sind ja auch nicht nur Folgekosten, jetzt reden wir mal von den Personen, die zum Beispiel nicht ordentlich in den Arbeitsmarkt integriert werden können, die dann selber viel weniger verdienen, dann von Sozialleistungen abhängig sind. Es haben dann auch gesundheitliche Probleme oder psychische Probleme, weil man sich auch immer ausgegrenzt fühlt und so weiter. Also das sind ganz viele Kosten, die an dem Individuum entstehen. Mhm. Aber es beginnt ja da auch schon früher. Familien von Kindern mit Behinderungen sind zu 2/3 höher armutsgefährdet als andere, weil zum Beispiel ganz oft so ist, meistens die Mütter dann nicht berufstätig oder nur so sehr eingeschränkt berufstätig sein können, weil zum Beispiel die Betreuungszeiten in Kindergarten, Schule geringer sind. Wir haben auch gerade einen ziemlichen Ressourcenmangel generell in der Schule und wir haben wirklich Fälle, wo wir hören, die Schulen, die Mütter, es sind eben einfach fast immer Mütter, sind zu Hause auf Abruf, weil es kann sein, dass nach einer Stunde oder nach 2 Stunden Schule die Schule anruft und sagt, es geht heute leider nicht mehr, keine Ahnung, es ist auch eine Person krank oder was auch immer, wir sind jetzt gerade so überfordert, bitte das Kind abholen. Da kann man nicht einer geregelten Arbeit gescheit nachgehen. Und das sozusagen heißt ja dann wieder, dass die Familien von Armut betroffen sind. Frauen, wissen wir sowieso, haben viel höheres Risiko für Altersarmut, weil sie dann nicht genug Pensionsjahre und so weiter und so fort. Also
Inklusion wird ja, kann man sagen, sehr oft leider auch ein bisschen zur Privatsache. Wie vor allem stemmen das halt Eltern, du hast jetzt gerade gesagt, Mütter natürlich in großem Ausmaß, aber sprechen wir jetzt grundsätzlich von Erziehungsberechtigten, die stemmen das oft, das, was eigentlich andere verabsäumen oder wo sie vielleicht, keine Ahnung, auch ein Problem haben, damit umzugehen, weil wir kommen nochmal auf den Eingang, diese Pauschalisierung. Ne? Es gibt viele Bereiche, wo man einfach eingliedert oder eine Kategorie angibt, aber das trifft ja auch nur auf einige von vielen zu.
Ja, absolut. Und es ist auch so, man bekommt quasi dieses Kind und für uns ist es ganz normal, das lebt in der Familie mit. Und dann kommen die vielen, vielen Hürden. Also bei mir war es ja tatsächlich gleich nach der Geburt, dass die Versicherung meinen Sohn gekündigt hat. Aber dann kommen diese vielen Hürden und man merkt, okay, man kriegt da nicht einfach einen Kindergartenplatz, man kann nicht einfach sich eine Schule aussuchen und so weiter. Ja. Und dann beginnt man eben zu recherchieren, dann liest man sich da ein, dann wird man zu einem Superprofi, was diese ganzen Gesetzmäßigkeiten und so betrifft. Dann trifft man andere Eltern irgendwann, die das gleiche Problem haben, und so entsteht dann natürlich bei manchen, bei Angie und bei mir zumindest, dieses Bedürfnis, sich da einfach mehr zu engagieren, weil wir auch sehen, dass es ganz, ganz viele Eltern gibt, und da kommen wir wieder auf das zurück, was du sagst, die einfach massiv erschöpft sind. Mhm. Vor allem die Mütter, die massiv erschöpft sind, die, wenn sie vielleicht ein Kind haben, das ganz hohen Betreuungsaufwand hat und vielleicht auch gepflegt werden muss und so. Das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Und da haben wir uns gedacht, es kann nicht sein, dass immer alle von vorn beginnen zu recherchieren. Wir wollen eine Plattform schaffen, die diese Informationen bereithält und die eigentlich für die anderen auch eine Stimme ist und vor allem auch eine Stimme in die Politik. Und wenn es sein muss, das ist ja unser großes Ziel auch, dann würden wir diese Rechte auch einklagen. Mhm. Weil, und das muss man jetzt auch einmal sagen, die Regierung hat vor vielen, vielen Jahren, es 2008 war es, etwas unterschrieben. Das nennt sich UN-Behindertenrechtskonvention. Mhm. Das haben sie unterzeichnet und gesagt, ah, okay, ja, na, da sind wir ja voll hinten nach, das müssen wir umsetzen. Mhm. Und es ist eine große Forderung von der UN gewesen, aber sie haben es nicht umgesetzt. Mhm. Bis heute, wir haben 2026, es gibt massive Rückschritte statt Fortschritte. Mhm. Und deshalb haben wir auch Inklusion Österreich jetzt wieder gegründet, weil das gab es alles schon einmal, auch damals von betroffenen Eltern, um auch zu sagen, okay, wir können das nicht länger hinnehmen. Das ist einfach nicht möglich. Und die Eltern haben auch wirklich teilweise keine Kraft mehr, da zu kämpfen.
Das heißt, es gibt auch Bereiche, in denen Inklusion sogar Rückschritte macht. Vor allem, wenn man ja, vor allem spreche ich da auch von jetzt mal theoretischen Zukunftsvisionen, mit denen man vielleicht ja auch schon ein gutes Stück rechnet oder sein Leben vielleicht auch so ein bisschen in diese Zukunftsperspektive bringt. Und dann findet es nicht statt, dann hat man aber eigentlich schon weiter gedacht und dann ist zurück. Aber wenn ich jetzt hier, ihr beide, weil du auch gesagt hast, Karin, du bist mittlerweile einfach auch schon Fachfrau von all diesen rechtlichen Fragen, und dann kommt man aber zu Politikerinnen und Politikern, muss man sagen, die dafür verantwortlich sind, die aber sich mit dem Thema jetzt gar nicht so intensiv auseinandergesetzt haben. Sollte es da nicht eine Rochade geben? Warum sitzt ihr eigentlich nicht in der Politik?
Also ich möchte nur kurz sagen und dann vielleicht die Angie ergänzen. Wir haben ganz viele Systeme. Mhm. Es gibt das Schulsystem, es gibt dann in der Arbeitswelt auch ganz genaue Richtlinien, und es ist halt einfach so, dass sich das Kind quasi an das System anpassen sollte, aber nicht umgekehrt. Ja. Und das, was natürlich viel logischer ist, ist, dass es umgekehrt ist. Das ist wie das, was du eingangs gesagt hast, dass sich die baulichen, warum macht man nicht 10 Zentimeter mehr Breite bei einer Tür rein, weil dann kann jeder und jede durchgehen oder durchfahren. Ja? Mhm. Und dieses System ist einfach uralt, und es hat sich nicht damit auseinandergesetzt, dass die Welt einfach immer diverser wird. Mhm. Und natürlich gab es früher auch Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, aber das war nochmal eine ganz andere Zeit. Und jetzt, es ist einfach so, wenn man draußen unterwegs ist, dann ist die Welt divers, aber diese Systeme versuchen nach wie vor, das ein bisschen zur Seite zu schieben und ein bisschen sogar, glaube ich, zu verstecken. Und da gibt es auch, glaube ich, eine ganz große Angst und auch eine Überforderung in der Politik, dass sie sagen, wir wissen nicht, wie sollen wir das jetzt überhaupt machen. Mhm. Und es gibt massiv viele Vorschläge, die gibt es in allen Schubladen, und die Frage, die wir uns stellen, ist, warum wird das nicht umgesetzt?
Mhm. Angie, und ich grätsch kurz rein, bevor du weiter sprichst. Wir haben in Österreich auch noch das Problem, dass all diese Systeme nochmal durch 9 geteilt sind, oft. Aber ja, also wir haben in jedem Bundesland, scheint es, andere Regelungen. Manchmal sind es wenige Unterschiede, aber es reicht manchmal schon aus. Also ich kenne auch eine Familie, die von Wien nach Niederösterreich gezogen ist und plötzlich vor völlig neuen Herausforderungen gestellt wurde, weil, okay, da gilt das aber nicht. Das ist nochmal ein Podcast-Thema, aber ähnlich.
Ja, also warum wir nicht in der Regierung sitzen.
Ja.
Ich finde oft die Rolle der Mutter oder der als Eltern ganz gut, weil wir einfach aufzeigen können, was schief läuft, und wir sind mega vernetzt mit anderen und wissen wirklich, was wie andere zu kämpfen haben, und können das laut so aufzeigen und sind halt auch nicht so sehr gebunden an, was weiß ich, Parteilogik oder weiß ich nicht, andere Dinge. Und das finde ich für mich persönlich eigentlich eine ganz gute Position, weil ich sagen kann, warum tut sie das nicht längst schon? Mhm. In den 90er Jahren zum Teil waren wir schon viel weiter, das hast du vorher auch eben angesprochen, wenn man mit Pädagoginnen redet, die in so Schulversuchen, die in Richtung Inklusion gegangen sind damals, redet, da waren wir schon so viel weiter. Und dieses Wissen geht auch zum Teil verloren, weil die Leute halt dann auch jetzt schon in Pension gehen und so weiter. Es ist, genau, also ich finde einfach dieses Einfordern und dieses Lautsein passt zu mir besser, als irgendwelchen Parteilogiken zu folgen. Und genau, ich glaube, dass ein Problem ist halt einfach auch, in der großen Politik, da müssen halt immer Dinge miteinander abgetauscht werden und verhandelt werden und so weiter. Genau. Und dann sind das halt oft Kompromisse und oft stecken in den Kompromissen auch wirklich dann, oft sind es auch faule Kompromisse, die uns nicht weiterbringen.
Alibi-Maßnahmen.
Die Angie jetzt sehr sanft ausgedacht.
Man könnte viel kritischer natürlich reden. Ja.
Die Zuhörerinnen wissen ja worum es geht. Aber diese Verhandlungen, weil es gibt natürlich Menschen, die gerne was verändern würden, auch in der Politik, die gibt es. Aber dann gibt es wieder andere, die sagen, na, also das passt uns jetzt gerade nicht ins Konzept oder das passt nicht zu dem, was unsere Partei vertritt, oder na, das machen wir erst nächstes Jahr, weil dann können die nicht sagen, jetzt haben wir einen Erfolg oder so erzielt. Also das ist halt alles eine Sache, wo die Herrschaften allerdings vergessen, das muss man sagen, dass es hier um Kinder geht, um Jugendliche geht, um erwachsene Menschen, die wirklich sowieso schon zu kämpfen haben mit einer Problematik, die andere nicht haben, und das ist einfach nicht fair.
Und schlichtweg um Gerechtigkeit, um Bildungsgerechtigkeit, um Teilhabe. Also das ist mein größter Treiber, dass ich sage, das geht einfach nicht so. Wir müssen das anders schaffen.
Und was ich noch sagen möchte, ist, dass ein ganz großer Wunsch von uns ist, dass diese Menschen, ich mag auch gar nicht diese Menschen sagen, weil es sind ja unsere Kinder auch, dass sie einfach auch wirklich in der Gesellschaft sichtbarer werden. Und durch die Schule und so weiter findet das statt. Ja. Aber jetzt ist es so, dass die Kinder mit einem Fahrtendienst, das kennt ihr wahrscheinlich alle, das sind die kleinen Busse mit dem Behindertenpickerl oben, in die Schule fahren, dort aussteigen, ins Gebäude gehen, nach der Schule wieder einsteigen, nach Hause fahren. Man sieht sie nicht in der Straßenbahn, nicht in der U-Bahn, man sieht sie einfach nicht. Und das macht ja auch einen ganz großen Unterschied. Weil später, wenn man aus der Schule rauskommt, wenn man 18 ist oder so, sitzt man dann plötzlich in der U-Bahn und sieht einen Menschen mit Behinderung und denkt sich, wer ist denn das, ja? Was ist mit dem oder mit der? Und das ist total unlogisch. Ja. Und da dreht sich der Hamster eben. Man müsste von vornherein diese Geschichten abstellen, die einfach diese Unsichtbarkeit.
Ja, Visibility ist, glaube ich, auch ein Schlüssel zum Erfolg, ne? Weil dann ja immer noch so viele Menschen in der Gesellschaft auch so ein bisschen eine Distanz da ist, weil Angst, das einfach etwas, Unsicherheit vielleicht auch, also so eine Mischung aus all dem. Ja, ich habe lange gebraucht, bis mir vieles bewusst geworden ist. Ja? Und ich glaube, dass das etwas ist, Karin, was man wirklich fördern sollte, eben diese Visibility, weil ja diese Transportdienste so nützlich sie sind, so unsichtbar sind sie.
Ja, und es gibt die ja auch nur deswegen, weil eben, wie ich schon gesagt habe, und weil die Schule ums Eck nicht unbedingt die ist, die für alle da ist, sondern wir die Kinder halt irgendwie bündeln irgendwo. Und zum Thema Visibility fällt mir dann wieder das hippe holländische Coffeeshop ein.
Ja, 40 Filialen gibt es da.
Ja, cool. Also wo ich mir denke, ja, das ja. muss nicht so in der, weiß ich nicht, schlapfen Logik irgendwie Nein. sozusagen und Optik und so weiter ja, alles ja. funktionieren und Almosen mäßig, sondern das kann selbstbewusst und cool sein.
Absolut.
Und in Frankreich, ich weiß nicht, ob sie immer noch tätig ist, aber gab es zum Beispiel dann eine Wettersprecherin mit Down-Syndrom und denke mir, ja, das sind dann auch Role Models, wo dann, wo man dann sieht, okay, cool, was man alles erreichen kann.
Ja. Und ich möchte irgendwie auch ganz gern einen Appell anbringen an jene, die nicht betroffen sind. Ich meine, wir wissen auch nie, wie wir das sagen sollen, nicht betroffen und betroffen. Mhm. Aber ich meine damit die Familien und Menschen, die vielleicht nicht so direkt betroffen sind und nicht selbst ein Kind mit Behinderung haben, aber vielleicht eines kennen und eine Familie kennen. Oder es gibt in der Klasse des Sohnes, wenn er Glück hat, oder der Tochter jemanden, dass die uns auch wirklich unterstützen in diesem Kampf. Ja, weil wir können das, wir wären nur noch lauter und noch stärker, wenn auch jene Personen sagen, hey, auch ich bin für Inklusion, obwohl mein Kind keine Behinderungen hat, weil ich einfach sehe, wie gut die miteinander sind, was das für einen Unterschied macht im Miteinander tun auch,
ja.
wie sehr mein Kind, mein neurodivers, mein, ja, wie sehr es lernt auch Rücksicht zu nehmen und vielleicht auf die Bedürfnisse der anderen besser einzugehen. Also wir wünschen uns wahnsinnig, dass uns auch bei Inklusion Österreich Menschen unterstützen, die nicht direkt betroffen sind einfach, ja, weil wir brauchen das und dann nur so kann sich auch was ändern. Mhm. Ja.
Dieser Appell ist ein perfektes Schlusswort, ein Schlusssatz gewesen, finde ich. Inklusion Österreich, ich hoffe, es geht jetzt richtig in die Breite. Ihr arbeitet gerade an eurem Webauftritt, habe ich gesehen. Das heißt, aber
ja, wir haben so viel inhaltlich schon zu tun mit 1000 Terminen und wir haben vor allem am 8.5., also nächsten Freitag, eine Kundgebung vor dem Parlament, während im Parlament über Inklusion geredet wird.
Genau, und sagen, nicht immer nur weiter reden, sondern umsetzen und tun.
Handeln.
Genau.
Karin Riebenbauer und Angie Weikmann waren bei mir. Vielen Dank für den Besuch und vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, danke, wir sagen dir. Danke.
Im Gespräch. Als Podcast zum Nachhören auf superfly.fm und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.